Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Dieses Wort finden wir ganz am Anfang in der Bibel, im ersten Buch des Mose, Kapitel 1, Vers 27 im Schöpfungsbericht. Eine der wohlbekanntesten Stellen in der Bibel. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Aber in einem kaum zu überbietenden Kontrast stehen damit Bibelstellen wie schon wenige Kapitel später, 1. Mose 8, Vers 21b. Nach der großen Sintflut, die die Erde weitgehend vernichtet hat. Da spricht Gott: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Natürlich drängt sich hier die alte Frage auf, was Gott da geschaffen hat, ob das wirklich sehr gut ist, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Wenn das Streben des Menschen von Jugend auf böse ist, liegt da nicht ein Konstruktionsfehler vor? Das Argument, Gott will den freien Menschen, ist ein gutes. Ich halte ganz große Stücke darauf, weil ich glaube, Gottes Ebenbild sein zu können, bedeutet erst einmal frei zu sein. Aber wenn der Mensch denn ein gutes Geschöpf wäre, müsste sich dann nicht im freien Spiel der Kräfte viel stärker auch das Gute durchsetzen? Oder anders gefragt, unter welchen Voraussetzungen kann sich denn das Gute, das Gott in uns hineingelegt hat, wirklich entfalten? Dass wir freie Wesen sind, ja, gut, wichtig und richtig, aber das allein reicht wohl nicht. Aber ich will einmal ein wenig innehalten bei diesem Bild Gottes. Bild Gottes. Erst einmal ist es für mich Selbstvergewisserung. Es ist so wie ein Anker, den man im Hafen auswirft und der dem Schiff sagt, so hier stehst du. Ein Anker. Warum bin ich als Mensch überhaupt? Da hilft mir dieser Satz. Und ich muss gerade auch denken an ein schönes Lied von Manfred Siebald. Vergiss es nicht, dass du lebst, ist eines anderen Idee. Wo es heißt im Kehrreim, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Ja, du bist du. Ich darf mich immer mal vergewissern, in allen Zweifeln, dass ich Gottes Ebenbild sein darf und sein soll. Ich bin gewollt. Aber dieser Satz ist zugleich mein tiefster Zweifel, mein Fragen, auch mein Verzweifeln. Dieses Wesen, das so eine Bestie sein kann, so grausam und zerstörerisch, wie es kein anderes Wesen auf dieser Erde sein kann. Gottes Ebenbild. Ich denke an Syrien, an Mali, an Nordkorea, an die Ukraine, an die deutsche Geschichte, an Massen- und Völkermorde, an Zerstörung der Umwelt. Gottes Ebenbild? Fragezeichen, Fragezeichen. Und Gottes Ebenbild als Aufschrei für die Opfer, die Gequälten, die im Stich gelassenen, ist es oft genug ein Aufschrei. Mensch, besinne dich, halte ein, kehr um. Weißt du nicht, vergisst du, dass du Gottes Ebenbild bist, dass du Gottes Bild in dir verrätst? Ein Aufschrei, der sich sowohl an die Täter richtet, als auch an die Gleichgültigen, die sagen, geht mich doch nichts an. Und in all dem Gottesbild liegt auch ein Anspruch, der schier uneinlösbar ist. Wie soll das gehen, Gottes Bild zu sein? Ist das nur eine Schönwettervariante? Naja, wenn die Sonne scheint, wenn alles schön und gut ist, ist es vielleicht nicht so schwer, Gottes Bild zu sein. Aber inmitten von Hass, Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Zerstörung, wie soll das gehen, sich da nicht anstecken zu lassen, standhaft zu bleiben, auch wenn es Opfer verlangt, Leid und Tod bedeuten kann? Gottes Ebenbild auch mitten im Sturm? Und doch steht dieses Wort am Anfang der Bibel wie ein Fels in der Brandung, wie ein Zuspruch, ein provozierender Zuspruch freilich. Gott schuf mich, Gott schuf euch zu seinem Bilde. Das Spannende, Gott ist selber mal von diesem Weg abgewichen. In der Geschichte der Sintflut verzweifelt Gott an seinem Geschöpf. Erst dann, als die Wasser sich verzogen haben und ein Regenbogen in den Wolken steht, kommt Gottes Zuspruch, seine ewig gültige und nicht mehr verhandelbare Zusage. Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um des Menschen willen. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gottes Zuspruch ist nicht mehr verhandelbar. Gottes Bild, darin liegt auch eine Zumutung. Jeder Mensch, auch der, der mir oder dir Leid zufügt, dich verraten oder gar dein oder mein Leben regelrecht zerstört hat, ist Ebenbild Gottes. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Das kann unsere Toleranz überfordern und uns fassungslos machen. Aber dann ist diese Zusage auch Vision, Perspektive. Wenn das stimmt, dann heißt das ja auch, Gott gibt uns Menschen nicht auf. Gott wird sein Licht, sein Bild in uns zum Leuchten bringen. Sein Bild wird in uns leuchten, wenn wir uns in das Licht der Liebe stellen. Gottes Wort wird halten. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, damit stellt er uns das Ziel vor Augen. Das Ziel, das Gott mit uns verfolgt. Und wenn es stimmt, was die Bibel schreibt, dann liegt hier auch unsere größte Sehnsucht. Gottes Ebenbild zu sein, Gott zu finden, heißt, unsere tiefste Bestimmung zu finden, heißt also, in einem wahren Sinne bei uns selbst anzukommen. Wir kommen bei uns an, indem wir nicht nur uns selbst sehen, sondern indem wir bezogen sind in Liebe auf Gott, auf den Mitmenschen, auf diese Welt und auf uns selbst. Aber warum geschieht das nicht einfach im Selbstlauf? Warum tun wir Menschen Dinge, die das Ebenbild Gottes verzerren und verschütten? Was ist das eigentlich, das Böse, die Sünde? Ist das die einzelne böse Tat? Mein Vater sagte mir immer mal, Sünde ist Zielverfehlung. Dieser Satz ist mir sehr wichtig geworden. Was kann ich darunter verstehen? Will heißen, es ist nicht eigentlich die Tat, sondern die innere Richtung, die innere Ausrichtung, der Antrieb, der dahinter steht. Ein und dieselbe Tat kann gut oder böse sein, je nachdem, welcher Antrieb dahinter steht. Nur mal ein Beispiel. Wenn ein Kind oder Jugendlicher mit in die Kirche geht, was soll daran böse sein? Ja, aber wenn es aus Angst geschieht, Angst, dass es ansonsten daheim totalen Terror gibt, dass der ganze Sonntag geschmissen ist, dann ist der Kirchgang meiner Auffassung nach Sünde. Während dieselbe Tat gut ist, wenn sie aus einem liebenden, hingebungsvollen Herzen kommt. Was also treibt uns an? Wenn unser innerer Antrieb vor allem aus Angst oder Hass resultiert, sind wir auf uns selbst bezogen. Sind wir nicht mehr mit Gott und dieser Welt verbunden? Oder nur noch so verschüttet? Unsere Ängste und Aggressionen, das will ich nur bemerken, sind nicht böse an sich. Auch sie gehören zu uns. Wenn wir gelernt haben, gut mit uns, ihnen umzugehen, sind es lebensstiftende Kräfte. Aber wenn sie unsere Hauptantriebe sind, dann können wir nicht in echtem Verbundensein leben. Angst will nur Sicherheit, Angst lebt in Vermeidung und Unterwerfung. Hass hingegen will nur Sieg und Vergeltung. Es gibt, finde ich, so zwei Varianten der Selbstbezogenheit und damit der Sünde. Eine fromme und eine egoistische. Die fromme Variante zeigt sich vor allem in Vermeidung und Unterwerfung. Unterwerfung, die dann mit Gehorsam, selbstlos oder gar mit Liebe verwechselt wird. Oder Vermeidung, Kneifen, sich verstecken, was dann mit Friedfertigkeit verwechselt wird. Du glaubst ganz ehrlich, du bist fromm, gehorsam, friedlich, selbstlos, willst nichts für dich und alles nur für Gott. Und in Wahrheit bist du von Angst regiert und deshalb unterwürfig und nur auf Sicherheit bedacht. Und du bist klammheimlich neidisch auf die Egoisten, die ihre Selbstbezogenheit ganz unverschämt und offen ausleben, bist intolerant und feindselig. Und du hoffst heimlich oder offen auf Belohnung, weil die ständige Entsagung nach Ausgleich verlangt. Du gibst und gibst und gibst und bist innerlich leer. Die egoistische Variante ist ein ganzes Stück klarer. Sie zeigt sich offen in Macht, Unterdrückung, Ausbeutung, Rachsucht. Aber oft ist auch beides gemischt. Selbstlose, überfürsorgliche Menschen üben eine große Macht aus. Ja, eben deshalb, weil es ihnen ja nur um das Gute und um die Wahrheit geht. Klammheimlich macht man aber Menschen von sich abhängig, indem man sich unentbehrlich macht. Sich dagegen zu wehren, gegen dieses vermeintlich Gute, ist dann viel schwieriger, als gegen jemanden zu kämpfen, der quasi ganz offen und unverschämt böse ist. Oder aber es gibt das Spiel in geteilten Rollen. Der herrschsüchtige Vater tyrannisiert Mutter und Kinder. Die unterwürfige Mutter duldet alles und schützt weder sich noch die Kinder vor dem Unrecht. Und so, in Selbstbezogenheit, von Angst und Hass regiert, versucht der Mensch dann, mit den Mitmenschen und mit Gott in Kontakt zu treten. Denn wir brauchen einander ja doch. und merkt aber immer wieder, dass es misslingt und dass er scheitert. Er strengt sich an, versucht, sich Gott zu unterwerfen oder aber Gott den eigenen menschlichen Willen aufzuzwingen, um irgendwie an Gott heranzukommen. Aber es will nicht gelingen. Eine gängige, fromme Variante, Gott den eigenen Willen aufzuzwingen, ist, sich auf göttliche Verheißungen zu berufen. Na Gott, du hast es doch versprochen, oder? Du willst es doch auch oder etwa nicht? Was tut man da nicht alles? Man versucht, Heilung zu erzwingen. Man versucht, Zungenrede zu erzwingen. Man versucht, das eigene Tun mit Gottes Willen zu legitimieren. Man macht sich etwas vor, man verkrampft und man scheitert schließlich. Oder die fromme Variante des Herrschens. Man erschlägt andere mit Bibelworten, beruft sich dabei auf die Wahrheit oder auf Gottes Willen. Man spannt Gott und die Bibel vor seinen Karren. Und man ist ganz, ganz ja extra demütig dabei. Es geht ja um Gott und nicht um mich, oder? Das Problem, wenn der andere sagt, ich verstehe aber Gottes Willen ganz anders oder ich verstehe die Bibel anders, ja, dann gilt das natürlich nicht. Irgendwer muss ja schließlich festlegen, was Gottes Wille ist. Der Mensch versucht, Zugriff auf Gott zu kriegen, Gottes Gunst zu sichern, Gott zu manipulieren, Gott den eigenen Vorstellungen dienstbar zu machen. Gott sieht die Herrschsucht, Gott sieht die Unterwerfung des Menschen. Aber Gott lässt es nicht dabei. Weder schaut er gleichgültig oder resigniert oder gar angewidert zu. Noch haut Gott wütend dazwischen. Was wollte Gott erreichen damit? Unsere Unterwerfung? Wieder Angst und Hass? Nein, Gott tut das, was seiner Göttlichkeit entspricht. Gott folgt seiner Sehnsucht zu uns. Seine Sehnsucht zu uns Menschen, die er gewollt hat, die er wunderbar gemacht hat. Diese Sehnsucht treibt ihn. Gott kann alles, nur eines kann er nicht, seine eigene Liebe und Sehnsucht verraten. Gott kommt weder als Unterdrücker daher, noch als Schwächling und Versager. Er kann letztlich nicht anders, als uns zu lieben, mit uns zu leben, mit uns zu leiden und zu sterben. Lieber richtet er sich selbst, als dass er uns fallen lässt. Gott stellt uns einen Menschen vor Augen, den einen Menschen, an dem wir sehen dürfen, wie wir gedacht und gewollt sind. Dieser eine, Jesus, zeigt seine Macht nicht darin, dass er Angst und Hass erzeugt. Als Liebender unterwirft er sich nicht, sondern gibt sich hin. Als Herrscher unterdrückt er nicht, sondern stellt sich in den Dienst. Liebe als Hingabe, Herrschen als Dienen. So geht Gott in Jesus auf uns zu. Dies aber nicht, um uns nur zu beschämen und uns so richtig vor Augen zu führen, wie schlecht wir doch sind. Damit würde Gott sich ja selbst ad absurdum führen. Nein, er will einladen. Er lädt ein, mich und dich, dass wir das werden, was wir schon sind. Ebenbild Gottes. Nicht perfekt, aber vollkommen. Nicht perfekt, aber vollkommen. Wir dürfen, und sei es für Momente, und jeder Moment, der so sein darf, so vollkommen sein darf, hat es gelohnt, hat es bezahlt gemacht, überhaupt hier sein zu dürfen. Wir dürfen, und sei es für Momente, Vollkommenheit erleben, wenn wir in uns die Sehnsucht fühlen können, aus Freiheit heraus die Sehnsucht fühlen können, mit unserer Hingabe zu antworten. In Matthäus 11, Vers 28 bis 30 steht so eine Einladung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Gottes Sehnsucht weckt unsere Sehnsucht. Psalm 73 spricht von dem Schmerz darüber, dass es den selbstbezogenen, egoistischen Menschen vermeintlich so gut geht. Darunter leidet der Psalmist und muss seinen Schmerz erst einmal intensiv ausdrücken. Aber seine Sehnsucht hin zu Gott ist so stark, dass er nicht anders schreiben kann. Dennoch bleibe ich stets an dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, allzeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es gibt liebende Hingabe, auch mitten in Angst und Hass. Wer diese Verwandlung einmal hautnah erleben möchte, sollte sich den Film von Menschen und Göttern anschauen. Da geraten französische Mönche zwischen die Fronten im algerischen Bürgerkrieg. Sie müssen durch schlimmste Ängste hindurch, ein sehr hartes inneres Ringen hindurch, Zerrissenheit hindurch und wissen schließlich, dass ihnen die Hingabe an ihren gemeinsamen Weg und an Gott das Größte ist. Auf einmal wissen sie es. Und da liegt ein Glanz in den Augen. Wenn man diesen Moment gesehen hat, das vergisst man nicht. Fast alle bezahlen dann mit ihrem Leben. Aber dennoch dieser Moment, wo die Klarheit und dieses Leuchten da ist, das geht jedem unter der Haut, der das sieht. Liebe ist stärker als Angst, Hass und Tod. Amen.